Argentinien ist das Land der Superlative. Ne? Sie haben die besten Fußballspieler, sie sind die Weltmeister und sie sind auch in vielen Sachen ein Desaster.
Dass Javier Milei das erste Mal sozusagen eine rechte Kraft in Argentinien ist, die es geschafft hat, vor allem in den ärmeren Bevölkerungsschichten Fuß zu fassen.
Lookout, der Podcast für Geopolitik und Weltwirtschaft. Für die einen ist er El Loco, der Verrückte mit der Wolfsfrisur. Für die anderen ein Superheld der Freiheit. Er selbst nennt sich General ANCAP, Anarchokapitalist. Die Rede ist von Argentiniens Präsident Javier Milei. Er regiert seit bald einem Jahr ein Land, das in den frühen 1950er Jahren noch zu den reichsten der Welt zählte. Mit reichlich Bodenschätzen, fruchtbaren Agrarflächen, einem milden Klima und einer strategisch vorteilhaften Lage mit Meereszugang. Danach taumelte die argentinische Wirtschaft von einer Krise zur nächsten. Wird Milei das Land nun weiter hinunterwirtschaften oder ist seine radikale Politik der lang ersehnte Retter der drittgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas? Und um die Lage Argentiniens besser verstehen zu können und besser erklären zu können, habe ich mir wieder zwei ausgewiesene Experten eingeladen, und zwar einerseits Tobias Boos, er ist Politikwissenschaftler an der Universität Wien und ausgewiesener Lateinamerika-Experte. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und auf der anderen Seite Marco Garcia, er ist der WKÖ-Regionalmanager für Nord- und Lateinamerika. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich heute hier sein kann.
Und du verdankst deinen schönen Namen nicht der Tatsache, dass du eben Argentinier bist, das Land, über das wir heute sprechen, sondern du hast spanische Wurzeln. Wo sind die denn genau?
Aus Spanien, Madrid. Mein Vater war Spanier. Und von dort kommt auch mein Name her. Wobei, ich habe mein ganzes Leben eigentlich in Österreich verbracht, in Wien. Also ich fühle mich als Wiener, obwohl ich einen sehr spanischen Namen habe.
Gut. Kommen wir zu Argentinien. Vor kurzem gab die Statistikbehörde bekannt, dass mehr als die Hälfte der Argentinierinnen und Argentinier unter der Armutsgrenze leben. Also eine sehr drastische Zahl. Und vor kurzem gab es auch eine Spiegelreportage, also vom deutschen Nachrichtenmagazin. Und darin erzählt eine Studentin, dass sie sich keine Milch mehr leisten kann, sondern alle nur noch Milchpulver in den Kaffee geben können. Eine andere Frau erzählt in dieser Reportage, in kürzester Zeit hat sich ihre Miete um das Achtfache erhöht. Und du hast ja jetzt 7 Jahre lang in Buenos Aires gelebt, als WKÖ-Wirtschaftsdelegierter gelebt und gearbeitet und bist erst vor kurzem nach Wien zurückgekommen. Wie hast du denn diese galoppierende Inflation erlebt? Wie lebt man in einem Land, in dem die Inflation 236% betragen hat? Also eine irre Zahl.
Ja, und das Monatsinflation war bis vor kurzem Monatsinflation bei 10%. Jetzt ist sie runtergegangen auf 4, 4,5%. Man lebt wie in Österreich. Es ist kein Unterschied. Man lernt nur andere Skills, man lernt nur andere Eigenschaften, um damit umzugehen. Und man muss immer vorsichtig sein mit diesen Berichterstattungen. Die Zahlen stimmen natürlich von der Armutsrate und ganz sicherlich stimmen auch diese Statements, die man in diesen Reportagen hört. Aus meiner Sicht aber spiegelt es nicht wirklich die Realität wider. Das heißt, wenn man sich den Alltag anschaut in Buenos Aires, in Argentinien, das Leben geht, denke ich, wie ganz normal weiter. Und es sind vor allem auch die Personen, die du genannt hast, sind auch die Leute, die Milei gewählt haben. Das heißt, dass das eine Durchstrecke wird, dass das eine schwierige Situation sein wird, ist allen Wählern bekannt. Und man hofft eben, dass man dieses Tal der Tränen irgendwann durchschreiten kann und dass dann alles besser wird.
Aber was sind das für Skills, die man dann im Alltag braucht? Also diese galoppierende Inflation gibt es ja nicht erst seit Milei, sondern die gab es ja schon davor, viele Jahre. Was tun da die Leute, um über die Runden zu kommen, wenn das Geld jeden Tag weniger wert wird?
Wichtig ist in Argentinien immer, sich nicht die offiziellen Sachen anzuschauen oder die offiziellen Zahlen anzuschauen, sondern auch die informellen. Kein Mensch in Argentinien spart oder hält argentinische Pesos. Jeder wechselt sofort in US-Dollar, in Euro um. Damit kann ich schon mal die Inflation fliehen. Die Leute leben heute sehr stark von ihren Ersparnissen in US-Dollar, wechseln die langsam ein zu einem informellen Wechselkurs, der einiges besser ist als der formelle, der offizielle. Und das hilft, diese Durststrecke, die momentan Argentinien durchlebt, auch gut zu überwinden.
Du hast das schon angesprochen. Javier Milei wurde eben von Studierenden gewählt und von jungen Menschen, die total begeistert waren von seiner Politik. Und sein Programm kann man so zusammenfassen: Ich mache aus dem Staat Kleinholz, und zwar ratzfatz mit der Kettensäge. So, das war sein Wahlkampf. Und warum kam das eben, wie es der Marco vorher gesagt hat, so gut an bei den jungen Menschen?
Genau, also ich würde das nochmal ein bisschen differenzieren. Es sind jetzt nicht per se die Studierenden, die ihn gewählt haben, in Teilen. Also jetzt vorgestern war zum Beispiel ja ein großer Protestmarsch gegen die Kürzung der Universitäten. Sondern das Spannende ist, dass das Javier Milei das erste Mal sozusagen eine rechte Kraft in Argentinien ist, die es geschafft hat, vor allem in den ärmeren Bevölkerungsschichten Fuß zu fassen. Also tatsächlich Leute des informellen Sektors, die ihn gewählt haben.
In seinen Positionierungen bezieht er sich sehr oft auf die österreichische Schule der Nationalökonomie, die Ende des 19. Jahrhunderts aufkam, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises. Er war auch ein ehemaliger Wirtschaftsprofessor, deswegen hat er eben auch ein philosophisches, ideengeschichtliches Grundgerüst. Passt das wirklich zusammen? Also bezieht er sich wirklich auf Hayek und Mises und ähnliche Wissenschaftler aus dieser Zeit?
Da muss man ein bisschen aufpassen. Also einerseits, er sagt das, also Los Austriacos ist mittlerweile so ein Begriff in Argentinien, wo man tatsächlich auch gefragt wird, ja, wie ist das denn mit der österreichischen Schule der Nationalökonomie? Und die bezieht sich tatsächlich eben auf die Leute, die sie schon genannt haben. Menger, Hayek, Mises sind so, ja, ist sozusagen die wichtigste Linie wahrscheinlich. Was da aber noch dazu kommt bei Javier Milei, würde ich sagen, ist sozusagen das, was dann unter dem, was Sie auch in der Anmoderation genannt haben, der Anarchokapitalismus, der Paleolibertarismus und so weiter. Die Schule, die ganz stark mit Murray Rothbard verbunden ist, der in den 90er Jahren genau so eine freie marktwirtschaftspolitische Theorie verbindet mit rechten und konservativen sozialen Ideen. Ne? Und da, das kommt dann zusammen und das sieht man dann auch so. Es gibt einerseits diese Idee sozusagen der freien Kräfte am Markt, aber andererseits sehr, sehr konservative bis rechte Positionierung, was man dann auch in den politischen Allianzen von Javier Milei sieht, in Bezug auf, sei es sozusagen reproduktive Rechte und so weiter.
Warum hat das so gut verfangen im Wahlkampf? Wie war die politische Lage davor?
Die politische Lage war einfach, dass die Inflation einfach außer Kontrolle war, schon knapp bei 300%. Und sein Counterpart Massa, also jetzt nicht der ehemalige amtierende Präsident, also nicht Alberto Fernandez, sondern Massa, war eigentlich der Superminister. Und den hat eigentlich niemand getraut. Also man hat seine Machenschaften gekannt in Argentinien. Er hat eine sehr gute Rhetorik gehabt, wie viele Argentinier das haben. Aber das Volk hat ihm einfach nicht getraut. Und Milei war einfach eine gute Alternative. Vor allem sein Stil, nicht? Also wie er selber sagt, er tritt als Popstar, Rockstar auf, ist vor allem bei der jungen Wählerschaft sehr gut angekommen. Und er hat, wie so oft bei rechtsorientierten Bewegungen, sogenannte Patentrezepte. Du hast es selber erwähnt, also das klassische Motorsäge-Prinzip, ich schaffe sofort die Nationalbank ab, ich werde die Dollarisierung einführen in das Land, das waren seine Schlagworte. Nichts von dem ist bis heute passiert, zum Glück, muss man dazu sagen.
Und man kennt ja auch diese Fernsehbilder, wo er da an einer Wand entlang geht und die Namen der verschiedenen Ministerien runterreißt und immer schreit, fuera, fuera, also raus und einfach 3/4 aller Ministerien abschafft. Er hat dann auch tausende Staatsbeamte, Staatsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen, Subventionen gekürzt, Sozialprogramme beendet. Aber du hast jetzt gerade gesagt, die Wirkung ist noch nicht da nach einem Jahr.
Die Wirkung, sagen wir so, die Wirkung ist da. Ich meine, er hat ein paar so schöne makroökonomische Tricks anwenden können. Mit der hohen Inflationsrate ist es ihm gelungen, ein Null-Budget-Defizit auf die Beine zu stellen. Argentinien, wie viele Staaten auf der Welt, hat ein chronisches Budget-Defizit gehabt. Und das ist einfach weggekommen. Aber nicht, weil er irgendwo eingespart hat, sondern ganz einfach die Preise nicht angepasst hat. Und damit hat er eigentlich relativ schnell dieses Ziel erreicht. Aber was eigentlich fehlt und was ich als Wirtschaftsdelegierter gesehen habe, ist, dass die Incentives, um neue Investitionen an das Land zu bringen, um es Investoren, ausländische Investoren attraktiv zu machen, in Argentinien zu investieren, das fehlt. Es wird zwar jetzt wieder stark investiert, vor allem im Bergbaubereich und auch in Alternativenergie, aber auch konventionelle Energie. Das schafft aber keine großartigen Arbeitsplätze. Das heißt, bei all den Menschen, die entlassen worden sind, muss ich ihnen Alternativen bieten und eben Jobs schaffen. Und genau das fehlt momentan. Und das wird, wenn er nicht bald eine Lösung dafür hat, auch ein Problem für ihn sein. Ne?
Wie der Kollege schon richtig gesagt hat, ist es so, dass jetzt mit ein paar Tricks, beziehungsweise also das BIP ist um 6% zurückgegangen, seitdem er an der Macht ist. Und so hat man es geschafft, die Inflation sozusagen runterzufahren, was natürlich sozusagen ein ganz dringendes Problem war. Und das Haushaltsdefizit sozusagen runterzufahren. Aber sozusagen die Haushaltsbilanz auf der einen Seite sind natürlich die Ausgaben und die Frage ist, wo kommen die Einnahmen her tatsächlich? Und da gibt es bisher keine Antwort drauf sozusagen. Und da ist ein großes Problem, dass es ja bisher sowas wie so, ja, der Stein der Weisen ist der Markt, ist sozusagen Nulldefizit, aber zum Beispiel Anreize zu schaffen für Unternehmen zu investieren im Land und so weiter, die sind bisher nicht geschaffen worden. Und das sieht man auch. Also die Investitionen sind, seitdem er an der Macht ist, um 30% zurückgegangen tatsächlich. Okay. Und man kann ihm das nicht alles anlasten, sondern das sind lange Strukturen, strukturelle Probleme. Eigentlich ist in Argentinien, ja, man könnte sagen, eine Krise seit 2011/12 am Laufen, die dann seit 2018 in eine Rezession umschlägt. So sehr man das bizarr findet, was Javier Milei da sagt, man fast sagen muss, sein zentraler Begriff war ja die Kaste, sozusagen die politische Kaste, die er da kritisiert hat, dass tatsächlich die politische Führung seit anderthalb Jahrzehnten fast eine Krise administriert hat, sozusagen in dem Land. Ne? Und das sind natürlich langfristige strukturelle Probleme, die man jetzt auch nicht in wenigen Monaten ausgleichen kann.
Man muss ja dazu sagen, Argentinien war in diesem Jahrhundert, also seit dem Jahr 2000, schon dreimal bankrott. Was relativ viel ist in 24,5 Jahren. Und mehrmals sind sie dann auch noch an der Staatspleite vorbeigeschrammt. Jetzt haben wir gehört, er wird heuer ein Nulldefizit hinlegen. Aber kann man da damit die nächste Staatspleite verhindern? Oder diese, was Sie vorher gesagt haben, dadurch, dass die Investitionen dadurch sinken, wird es noch schlimmer? Was sagt da die Wissenschaft?
Also die Frage ist, wo kommen die Dollar her tatsächlich in Argentinien? Und werden wir vielleicht später auch nochmal drüber reden, der sozusagen außenpolitische Kurs der Regierung geht gerade in eine Richtung, die das vielleicht schwieriger macht. Also man verscherzt es sich gerade auch mit ganz wichtigen Partnern wie China, sozusagen was jetzt vorletzte Woche, glaube ich, in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, der da abgezogen hat, das hinterlässt auch viele Fragen. Und es gibt auch erste Verwerfungen tatsächlich mit dem Währungsfonds aktuell, was so die Rettungsleine ist, auf die man setzt, dass dort dann wieder Kredite hergegeben werden. Da ist jetzt gerade sozusagen der Delegierte abberufen worden, weil es da Kritik gab von der Regierung und so weiter. Und das ist die offene Frage sozusagen, wo kommen die Dollar dann ins Land?
Ich weiß gar nicht so problematisch. Die Dollars sind ja schon im Lande. Sie sind halt nicht im offiziellen Wirtschaftskreislauf. Und das ist, was eben Milei versucht, eben wieder zu erneuern. Nicht? Er versucht, bis zu 40 Milliarden US-Dollar wieder in den Wirtschaftskreislauf zu bekommen. Aber die 40 Milliarden, also man schätzt, dass ungefähr 250 Milliarden in US-Dollar in Argentinien sind, aber nicht im Bankensystem. Ne? Und das ist das Problem von Argentinien. Ne? Und wie wird es ihm gelingen? Also Vertrauen zu schaffen. Bankengeld ist sehr scheu. Das heißt, es ist 2001 bei der ersten großen Krise stark verloren gegangen. Und die Leute, der einfache Sparer ist de facto beraubt worden durch die Abwertung. Und das ist ihm den Leuten noch im Kopf. Das heißt, das Vertrauen zurückzugewinnen in das Finanzsystem, das muss ihm gelingen und das gelingt nicht von heute auf morgen. Was er momentan hat, was glaube ich sehr wichtig ist, in Argentinien gibt es dieses Zauberwort Cepo, das heißt der freie Zugang zum Devisenmarkt, der ist gesperrt. Das heißt, ich kann heute als Staatsbürger nicht einfach zur Bank gehen wie in Österreich und meine Euros in Dollar oder in irgendeine Währung umwechseln. Das heißt, das ist sehr, sehr restriktiv gehandhabt und das möchte er mittelfristig aufheben. Er wird sicherlich, die Dollarisierung wird nicht so schnell kommen und auch die Abschaffung der Nationalbank wird nicht so schnell kommen und ich glaube, von diesen Plänen ist er auch schon abgekommen, weil ich brauche sie als Institution, die einfach die Währung administriert. Aber was ihm, wenn es ihm das gelingt, dass er den freien Zugang zum Devisenmarkt wiederherstellt, das war in der Vorvorgängerregierung sehr wohl möglich, dann ist schon viel erreicht, weil ja dann die Firmen und auch die Menschen wieder frei mit ihren Pesos verfügen können und dann möglicherweise auch wieder Geld mehr auf ihren Konten liegen lassen, was dann wieder den Wirtschaftskreislauf unterstützt.
Marco hat vorher angesprochen, man soll nicht alles glauben, was man in der Berichterstattung über Argentinien hört und liest, weil auch die offiziellen Zahlen einfach die Realität nicht wirklich abbilden in so einem Land, wo es so große wirtschaftliche Verwerfungen gibt. Andererseits die Kluft zwischen Reich und Arm, das haben wir auch in unserer ersten Folge in dieser Staffel gehört, die ist in allen Ländern in Lateinamerika sehr groß, also auch in Argentinien. Die Vorgängerregierungen haben einfach noch mehr Geld gedruckt, um damit Sozialausgaben zu finanzieren. Durch die hohe Inflation hat es aber nicht gewirkt. Verringert Milei diese Kluft zwischen Arm und Reich oder vergrößert er sie noch mehr mit seiner Politik?
Was die Ungleichheiten in Argentinien angeht, die sind groß, aber die sind tatsächlich historisch, aber auch selbst aktuell noch im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern gar nicht so groß. Also im Vergleich zu Brasilien, Kolumbien hat sich jetzt ein bisschen geändert in den letzten Jahren und so weiter, hält sich das sozusagen noch in Grenzen. Ne? Und das ist tatsächlich auch etwas, wenn man in Buenos Aires unterwegs. Das ist in den letzten Jahren schlechter geworden tatsächlich, aber wenn Sie das dann mit anderen lateinamerikanischen Städten vergleichen, dann merkt man das auch sozusagen, also was Infrastruktur angeht, öffentliche Infrastruktur und so, dass das tatsächlich besser ist als in anderen lateinamerikanischen Ländern. Ne? Aber klar, die große Frage ist, wie wird mit dieser Problematik umgegangen? Es wird eben schon genannt, mittlerweile sind so zwischen 40% und 50% im informellen Sektor tätig. Da sind sozusagen die Reallöhne in den letzten Jahren noch viel drastischer gesunken als im formellen Sektor und da kommen dann auch andere Probleme, also jetzt nicht nur wirtschaftliche Probleme rein, die man zunehmend in Argentinien sieht, nämlich zum Beispiel die ganze Drogenökonomie. Ne? Also sozusagen für junge Männer in armen Vierteln, da spart niemand in Dollar. Ne? Da ist man dieser Inflation ausgeliefert. Also ein ganz zentraler Ort, dafür ist Rosario, die drittgrößte Stadt, glaube ich, in Argentinien. Und wo man Probleme, die man bisher in Argentinien so nicht hatte, langsam aufkommen sieht.
Aber das, was du thematisierst, dass diese berühmte Polarisierung, ne, die es in ganz Lateinamerika gibt, das, wie du schon gesagt hast, also in Argentinien ist es nicht immer so schlimm. Also das Land zum Beispiel, was die stärkste Polarisierung hat, also wo das Geld am stärksten kumuliert ist in ein paar Familien, ist überraschenderweise Chile. Du hast die Armutsrate zitiert, die offizielle von Argentinien, aber dann muss ich dann immer wieder das abbilden auf die Realität. Bilder, wie wir sie aus Mexiko kennen, nicht? Also wo Massen, zum Teil aus Zentralamerika, aber auch aus Mexiko, versuchen, die amerikanische Grenze zu überschreiten und aus wirtschaftlicher Not heraus, das sind ja keine politischen Flüchtlinge, aus wirtschaftlicher Not heraus ein besseres Dasein in den USA zu finden. Solche Bilder werde ich in Argentinien nicht finden. Jetzt wird man natürlich sagen, okay, Argentinien ist weit von der amerikanischen Grenze entfernt. Ja, stimmt, aber es wäre immer noch interessant, wenn es mir wirklich ganz, ganz schlecht geht, in dem wirtschaftlich sehr erfolgreichen Brasilien einen Job zu finden. Aber solche Phänomene hat es in Argentinien noch nie gegeben und sieht man noch heute nicht. Ne? Und ein zweiter wichtiger Faktor, glaube ich, sind Zahlungen von Exil, Argentinier, Mexikaner, Kubaner, die zum Beispiel in Miami leben und dann Gelder zurücküberweisen an ihre Familien, damit die in den jeweiligen Ländern überleben können. Da ist eben Kuba sehr stark, da ist Mexiko sehr stark. Wenn man auf diese Statistiken schaut, ist Argentinien ganz, ganz unten angesiedelt. Die Armut existiert tatsächlich, man sieht sie auch tagtäglich in Buenos Aires. Also sie wird nicht wegignoriert, aber man muss sie relativieren. Und sie ist wirklich in Argentinien bei weitem nicht so drastisch wie zum Beispiel in anderen Ländern von Lateinamerika.
Aber es wurde schon öfter jetzt angesprochen, die politische Kaste vor Javier Milei, die war nicht wahnsinnig beliebt und hat auch viele Fehler gemacht. Wer war denn das genau und was waren die großen Fehler dieser vorigen Regierungen?
Ich darf jetzt eigentlich ein Wort nicht in den Mund nehmen, was man eigentlich bei so einer Diskussion nicht sagen darf, aber
wir sind hier ein Podcast, da kann man ganz offen sein.
Sag das nicht. Wird ja dann von vielen Leuten gehört und möglicherweise auch von Repräsentanten aus Argentinien. Ich nenne das Wort einmal nicht so drastisch und verwende ein anderes Wort, was ein bisschen neutral ist. Misswirtschaft. Das trifft nicht ganz den Punkt. Ich glaube, jeder weiß, was ich eigentlich sagen möchte. Es gibt Provinzen in Argentinien, wo der Gouverneur oder die Stadt, der Landespolitiker, der Landeshauptmann, der Hauptarbeitsgeber ist. Also 80% der Bevölkerung steht in der indirekten oder direkten Weise auf der Lohnliste des Gouverneurs. Und dann gibt es unter Anführungsstrichen alle paar Jahre freie Wahlen, wo ich frei den Gouverneur wählen kann. Das ist natürlich ein bisschen ironisch dargestellt von mir. Wenn man sich das ein bisschen versteht, das ist die Logik von ganz Argentinien, in einigen Provinzen stärker, in anderen weniger stark, dann versteht man, was mit dem Geld passiert ist, das über Steuernahmen und verschiedenen Quellen an den Staat gegangen ist. Und das ist das genau, was Milei momentan aufräumt, nicht?
Na, ich würde da ein bisschen widersprechen. Also tatsächlich, das ist so ein Narrativ, was auch stark von der Regierung von Mauricio Macri, also der staatliche Sektor, sozusagen als Problem. Tatsächlich, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann ist Argentinien da gar nicht so krass, wie das häufig sozusagen medial dargestellt wird, sozusagen. Also wenn wir es mit Lateinamerika vergleichen, ist man da im Durchschnitt, aber auch so mit OECD-Ländern sozusagen, da ist man dann sozusagen unterm Durchschnitt. Natürlich spielt sozusagen Misswirtschaft, Korruption ist das Wort, was man dann vielleicht auch nennen kann, spielt eine Rolle. Ist aber jetzt nicht der zentrale Grund für das Problem der argentinischen Wirtschaft, sondern da können wir in die Wirtschaftsstrukturen des Landes reinschauen. Ne? Und dann sehen wir starke Heterogenität. Zum Beispiel, es gibt sehr, sehr kompetitive Wirtschaftssektoren, die auch auf dem internationalen Markt konkurrieren können. Und dann haben wir Wirtschaftssektoren, die da weit von weg sind, sozusagen. Und das ist ein Riesenproblem für die argentinische Wirtschaft. Was heute Verursacher der großen Staatsverschuldung ist, was sozusagen unter Carry Trade dann gelaufen ist, unter der Regierung von Mauricio Macri, also 2015 bis 2019.
Was heißt das, Carry Trade?
Genau, also es wurden die Finanzmärkte geöffnet, dann sind Kredite aufgenommen worden, ins Land gebracht worden und dann mit besseren Zinsen wieder verkauft worden. Und das ist Teil, was wir eben schon besprochen haben, von dem Kapital, was eigentlich, die Kredite, die eigentlich ins Land kommen sollten, um dort zum Beispiel Infrastrukturinvestitionen zu leisten oder in bestimmte wirtschaftliche Sektoren zu fließen, sind dann sozusagen in Spekulationen Geschäften wieder aus dem Land geflossen. Da hat Argentinien dann genau nichts von. Ne? Und das sind Probleme, die mit denen unterschiedliche Regierungen zu kämpfen haben. Und das ist auch tatsächlich spannend, weil eben so ein bisschen die Frage war, was ist mit der Kaste und genau, was ist denn in den letzten Jahrzehnten passiert? Man hat verschiedene Dinge versucht. Also wir hatten ja sozusagen den Staatsbankrott 2001. Dann ist die ja häufig so als Links-, Mitte-Links-Regierung bezeichneter Kirchnerismus, also von Néstor Kirchner und Cristina Fernández de Kirchner von 2003 bis 2015 an der Macht gewesen. Dann kam die Mitte-Rechts-Regierung, liberalere Regierung von Mauricio Macri von 15 bis 19, die wieder ganz andere Rezepte vorgelegt haben. Aber auch das hat nicht funktioniert. Und dann hatten wir mit Alberto Fernández von 2019 dann bis letztes Jahr, jemanden, der sozusagen auch aus dem peronistischen Lager kommt, aber sozusagen ja eher, also auch viel Kritik sozusagen an diesem Kirchnerismus hatte, da dann auch ausgeschieden ist. Ne?
Peronismus muss man auch kurz erklären, also da klingelt es zwar bei vielen Evita Peron, aber was heißt Peronismus genau?
Ja, das an der Erklärung oder der Erklärung des Peronismus sind viele gescheitert. Tatsächlich ist der Peronismus sozusagen, es ist eine der zwei wichtigen historischen großen Parteien, neben der Unión Cívica Radical in Argentinien. Und man könnte sagen, es ist ein eigenes politisches System. Also es reicht von eher so Mitte-Rechts-Personen und so Mitte-Links-Personen und sozusagen ganz stark historisch natürlich sozusagen in Anlehnung an Juan Domingo Perón. Aber man muss immer schauen, sozusagen, wer da gerade sozusagen an der Macht ist. Und unter dem Kirchnerismus war eben dieser Mitte-Links-Flügel an der Macht, den man so ein bisschen, also wird dann immer viel Aufsehen gemacht um Cristina Fernández de Kirchner, die Figur, die populistische Figur, die da vorne steht. Wenn man sich die Reformen anschaut, dann sind das sanfte sozialdemokratische Reformen und der Versuch tatsächlich, den Staat wieder wichtiger zu machen in der Wirtschaftspolitik.
Und jetzt geht der Zug wieder in die Gegenrichtung. Ist das eins der Probleme auch Argentiniens? Hü und Hott, also einmal eher linksorientierte Politik, sehr etatistisch. Der Staat muss mehr eingreifen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und jetzt der andere Kurs, der Staat muss weg, vorher raus, die Wirtschaft soll regieren und wir wollen, dass die Wirtschaft sich selbst erneuert aus eigener Kraft und der Staat darf sich da nicht einmischen, der macht alles noch viel schlimmer.
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man sich historisch anschaut, welche Länder erfolgreich waren mit Entwicklungsmodellen, ist sozusagen sehr systematisch strategische Planung. Welche Sektoren wollen wir aufbauen? Wo wollen wir Investitionen anziehen? Und so weiter. Wo dann auch am Handelspartner und Partnerinnen über langfristige Zeiten planen können, ja, und auch so bereit sind zu investieren. Und das wird es brauchen. Da hat man bisher von Javier Milei wenig zugehört. Bei ihm ist halt immer das Wunderrezept der Markt. Und wenn wir uns historisch das anschauen, dann funktioniert das meistens nicht so.
Ja. Man muss überhaupt dazu sagen, du hast das sehr schön gesagt. Argentinien ist das Land der Superlative. Ne? Sie haben die besten Fußballspieler. Wir sind die Weltmeister. Und sie sind auch in vielen Sachen ein Desaster. Ne? Aber Argentinien mag das Moderate nicht. Das ist sehr bipolar. Und deshalb ist auch, glaube ich, das Schöne, wenn man in Argentinien lebt und auch dort ist, man spürt diese Aufregung. Ne? Es ist eben feiern und dann wieder gleich jauchzen. Und der berühmte Tango von Argentinien drückt genau das aus. Ne? Und das spiegelt sich leider Gottes auch in der Politik wieder, weil Politik und vor allem Investoren brauchen Kontinuität, brauchen Stabilität und brauchen nicht dieses extrem Schwankende. Ne? Also das ist ein bisschen so das Thema. Und vielleicht für die Zuhörer, was interessant ist, weil, glaube ich, was jeder Zuhörer mitbekommt, wir haben US-Wahlen am 5. November und jeder blickt natürlich ein bisschen auf Trump. Und man geht sehr überrascht über diesen politischen Stil von Trump, weil man vielleicht dort nicht Argentinien so gut gekannt hat. Aber was im Prinzip Trump macht, ist eine Kopie von sogar eine schlechte Kopie aus meiner Sicht, aus dem Peronismus, aus einem populistischen System, einfach das Fähnchen nach dem Wind zu hängen und zu schauen, wo sind die Meinungsumfragen und dort versuche ich mit meiner Meinung hineinzugehen und Stimmen zu bekommen. Und aus meiner Sicht ist Peronismus sehr stark in die Richtung getrimmt, also sehr auf das Volk orientiert, an der Macht zu bleiben, an die Macht zu kommen. Und das ist, was Trump zum Beispiel auch versucht mit seiner Politik. Und das damit, glaube ich, wird es vielleicht für den Zuhörer verständlicher, wo man vielleicht manchmal den Kopf schüttelt, die Art und Weise, wie er sich selber widerspricht oder auch gewisse, wie er mit der Wahrheit umgeht. Und Peronismus hat ein ähnliches Verständnis, ist aber viel, viel länger gelebt, wie wir schon erwähnt haben, in Argentinien und ist möglicherweise in Argentinien erfunden worden, möglicherweise schon auch in anderen Jahrhunderten, aber relativ stark gelebt in Argentinien. Ne?
Und dieser Tango-Tanz, der ist ja nicht nur volkswirtschaftlich zu beobachten in Argentinien, sondern auch in der internationalen Ausrichtung, in der Geopolitik. Ursprünglich hatte vor Milei Argentinien die Einladung, dem BRICS-Bündnis beizutreten. Das ist das Bündnis der aufstrebenden Volkswirtschaften des globalen Südens, angeführt von China, Indien und Russland. Dazu haben wir eine eigene Folge einmal aufgenommen, die wird verlinkt in den Shownotes. Und Milei hat das gleich mal abgelehnt, hat gesagt, das brauche ich alles nicht, sondern ich möchte mich mehr orientieren Richtung Nordamerika, also Richtung USA und aber auch Richtung Europa. Gelingt ihm das?
Ja, das ist spannend. Also das, was Sie jetzt beschreiben, wäre die Politik zu Beginn seiner Amtszeit gewesen. Also wenn man so kurz nochmal die letzten zwei Jahrzehnte zurückschaut, dann ist Lateinamerika stark in so zwei Blöcken auch orientiert gewesen. Wir hatten einerseits sozusagen diese regionalen Integrationsbemühungen rund um Mercosur beispielsweise, aber auch andere Bündnisse. Und das, was sozusagen die Pazifikallianz war, das hat sich jetzt auch in den Ländern geändert, aber das war dann stark so in Chile, Kolumbien, Peru. Und die stark mit den USA verbunden waren. Und Javier Milei sozusagen ist eigentlich angetreten, deswegen auch stark Kritik an China, am Mercosur, an Lula da Silva in Brasilien und so weiter, ganz stark wieder sozusagen die Orientierung Richtung USA zu stärken. Was aber jetzt passiert ist, also ich habe es eben schon gesagt, in der Generalvollversammlung der UN, dass auf einmal recht bizarre Konstellationen sich ergeben. Also er ist da ja aufgetreten, hat dann davon gesprochen, dass die Vereinten Nationen ein kollektivistischer, sozialistischer Zusammenhang ist, der allen Borg schreibt, die woke Agenda global und so weiter, und hat dann auch gegen diesen Plan for the Future gestimmt, zusammen mit Ländern wie Russland, dem Iran und so weiter. Ne? Wo man sich so ein bisschen fragt, was die Stoßrichtung ist oder ob es ihm eigentlich vor allem um die Show da geht. So, ne? Und jetzt ist so ein bisschen unklar, in welche Richtung das so gehen soll. Er wäre halt schlecht beraten, das, was eigentlich die lateinamerikanischen Länder recht clever machen, würde ich sagen. Es gibt so ein bisschen so eine strategische Ambivalenz immer auch in der Geopolitik. Also man verlässt sich nicht sozusagen auf einen Block, auf ein Land, weil... Für Javier Milei wäre das jetzt kein Problem, aber wenn Donald Trump zum Beispiel an die Macht in den USA kommt, was würde das für Argentinien dann bedeuten? Ist das ein verlässlicher Partner oder nicht? Und so weiter, sondern man versucht sozusagen auf verschiedenen Hochzeiten zu tanzen. Ja? Und tatsächlich, wenn wir uns wirtschaftspolitisch anschauen, ist zum Beispiel China extrem wichtig, ist der zweitwichtigste Handelspartner nach Brasilien von Argentinien. Ja? Und dasselbe Brasilien, da gibt es auch arge Verwürfnisse. Das ist auch nicht im handelspolitischen Interesse von Argentinien, diese Radikalrhetorik, die Javier Milei da gerade aufführt. Ja?
Bleiben wir ein bisschen bei China. Welche Rolle spielt China in Argentinien?
Eben, wir haben es gehört, also für den Handel sehr, sehr wichtig. Gesellschaftspolitisch ist es eigentlich nicht präsent, aber ich glaube, hier ist eine sehr, sehr wichtige Message für, vor allem für Europa und auch für die USA. Das heißt, diese Zeitfenster, wenn ich Politiker habe, die möglicherweise ein bisschen bizarr auftreten wie mit Milei, dann sollte ich aber auch dieses Zeitfenster nutzen aus ideologischen Gründen, im Sinne von, es sind eindeutige Ansage gegen China, gegen BRICS-Länder, und die Vorgängerregierung oder der klassische Peronismus oder Kirchnerismus, der vorher regiert hat in Argentinien, war sehr für China und hätte im Prinzip China Tür und Tor geöffnet in Argentinien. Und im Endeffekt, wir sehen es auch heute, geht es darum um den Kampf um Rohstoffe, nicht? Argentinien mit Chile und Bolivien teilen sich die größten Lithiumressourcen auf der Welt. Es gibt auch Schiefergas und Schieferölvorkommen.
Bleiben wir kurz beim Lithium, weil ich glaube, das muss man erklären, warum das weißes Gold genannt wird. Also das ist drinnen in Batterien für Elektroautos, aber auch in Smartphones. Man braucht es in der Raumfahrt, bei gewissen militärischen Instrumenten. Alle brauchen Lithium und Argentinien hat es.
Argentinien hat es, geht richtig. Ja. Und ich glaube, das ist sehr wichtig zu beachten. Und China hat hier eine ganz, ganz klare langfristige Strategie. Nicht nur für Argentinien, nicht nur für Südamerika oder Lateinamerika, auch in anderen Regionen auf der Welt. Ne? Und ich glaube, im Handel oder in wirtschaftlichen Beziehungen mit solchen Regionen muss ich das ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das heißt, wenn wir in Zukunft in Europa nicht hundertprozentig unsere Batterien in China kaufen wollen, wenn wir, wie wir jetzt auch in Europa das schon gemacht haben, Sanktionen gegen Autoimporte, Elektroautoimporte aus China gemacht haben, weil sie einfach günstiger produzieren, müssen wir uns auch Gedanken machen, okay, wie können wir günstiger produzieren, wo kriegen wir die Rohstoffe her? Und die kann ich zum Teil aus Südamerika und auch aus Argentinien herbekommen. Und ich brauche aber Regierungen, die mir auch wohlgesinnt sind. Und diese Regierung ist erstens mal eine demokratisch gewählte, sehr, sehr friedliche Regierung, im Gegensatz zu anderen Wirtschaftspartnern, die wir in Österreich gehabt haben, die heute Kriege führen. Und da muss ich einfach beachten, dass ich hier die Banden noch viel verstärken soll durch Verträge, durch Freihandelsabkommen, um einfach diese Rohstoffsicherung für Europa vor allem und natürlich dann indirekt auch für Österreich zu sichern.
Der zweitgrößte Lithium-Exporteur ist Chile. Kannst du kurz einmal auf die wirtschaftliche Situation dieses Nachbarlandes eingehen, bitte? Wie schaut es in Chile aus?
Chile ist einfach eine offene, stabile Marktwirtschaft mit sehr günstigen Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, auch mit den USA. Also vom Unternehmerischen her hochinteressant. Und vor allem, glaube ich, das, was man in Argentinien ein bisschen vermisst, bekomme ich einfach in Chile. Ich kriege Stabilität. Chile ist also das Vorzeigeland von Stabilität, ähnlich wie Uruguay in Südamerika. Und von daher, glaube ich, ist es für österreichische Unternehmen, vor allem für Erstexporteure in den südamerikanischen Markt, sehr spannend, weil, wie ich schon erwähnt habe, es ist eine offene Marktwirtschaft. Ich habe relativ wenig Hürden bei Importen. Das Land selber prosperiert. Es hat ein Wachstum von 2%. Aber es hat auch politische Spannungen, wie wir es vor 4 Jahren gesehen haben. Das heißt, die Polarisierung in der Gesellschaft, das heißt, diese Konzentration von extrem reichen Menschen und extremer Armut ist einfach sehr, sehr stark ausgeprägt in Chile. Wir haben in der Diskussion von Argentinien noch gehört, wie gut zum Beispiel die öffentlichen Universitäten in Argentinien sind. Universitäten sind auch sehr gut in Chile, aber es gibt kaum Zugang zu den öffentlichen Universitäten. Es ist für einen Chilenen sehr, sehr schwierig, wenn ich aus einer niedrigen sozialen Schicht komme, zu studieren. Viele gehen dann eben nach Argentinien, weil ich dort zum Teil kostenlos studieren kann. Und da sind viele Gräben und Spannungen in der Gesellschaft. Aber rein wirtschaftlich betrachtet, weil wir Lithium erwähnt haben, Chile ist einfach auch der größte Produzent an Kupfer und dort, wo auch das meiste Einkommen für die chilenische Volkswirtschaft herkommt, ähnlich wie bei Argentinien, das Soja eine Rolle spielt, ist in Chile der Kupfer, ist es einfach sehr, sehr spannend und vor allem für die Geopolitik, für China und für die USA sehr, 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 sehr wichtig. Kupfer klingt jetzt weniger attraktiv wie Lithium, ist aber bei der Produktion, auch in der Automobilproduktion, extrem wichtig. Ich brauche überall Kupfer und das meiste Kupfer kommt aus Chile und das ist auch das, was die Wirtschaft am stärksten stützt.
Also Argentinien hätte alles, um total zu realisieren. Warum können die das nicht in echten Reichtum ummünzen?
Naja, also weil für die Länder heißt das sozusagen, es werden Rohstoffe exportiert, aber es findet keine Wertschöpfung in den Ländern selber statt. Ne? Und zum Beispiel die ganzen Rohstoffe sind vor allem kapitalintensiv, aber nicht arbeitsintensiv. Ne? Also sozusagen an Arbeitsplätzen fällt da nicht viel ab dann und dann bleibt auch viel wenig Wert im Land. So, ne? Rohstoffexport ist kein nachhaltiger Entwicklungspfad, ne? Sondern man müsste schauen, dass man eben diese Wertschöpfung auch im Land stattfinden lässt. Ne? Und das ist gar nicht so einfach. Da brauchst du Know-how für, da brauchst du Technologieimporte für und so weiter. Ne? Also Lithium ist ein gutes Beispiel. In Bolivien hat man das tatsächlich versucht, ja. Da gibt es auch große Lithiumvorkommen und da wollte man eben dann nicht mehr nur Lithium exportieren, sondern die Batterien selber da herstellen. Da gab es einen sehr ausgefeilten Plan, in welche Richtung das gehen soll. Das ist dann aber recht schwierig gewesen und hat dann so auch nicht geklappt. Ne?
Aber es gibt auch sehr gute Beispiele, nicht? Also zum Beispiel Mexiko, ne? Das natürlich aufgrund der geografischen Lage stark natürlich von den USA abhängig ist.
Da muss man dazu sagen, du warst auch Wirtschaftsdelegierter in Mexiko. Also
ich war stellvertretender Wirtschaftsdelegierter in Mexiko für 3 Jahre. Ja. Aber was sehr spannend ist, wie in der Zeit, wo ich dort war, ist gerade das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union zustande gekommen. Und damals, natürlich, bis ein Freihandelsabkommen wirklich greift und bis die Strukturen sich ändern, dauert es natürlich ein paar Jahre. Aber jetzt, 20 Jahre danach, sieht man einfach, was daraus entstanden ist. Heute, die europäische Automobilindustrie hat investiert in Mexiko. Die österreichische Zulieferindustrie zieht mit und damit entstehen Arbeitsplätze. Und eben dann sind wir genau bei dem Thema, was du erwähnt hast. Es entstehen Arbeitsplätze und die Wertschöpfungskette wird tiefer. Das heißt, ich tue nicht nur einfach Rohstoffe exportieren oder ganz, ganz einfache Verarbeitungsschritte wie diese Lohnveredelungsbetriebe, die man im Norden von Mexiko hat, in der Grenze zu USA, sondern es entstehen wirklich fertige Produkte, wo einfach viel mehr Wert in der Volkswirtschaft im Land bleibt. Und das entsteht auch unter anderem, nicht nur, aber unter anderem mit Freihandelsabkommen. Und solche Sachen fehlen vor allem Argentinien. Man sieht es auch sehr gut an Chile. Chile hat Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, aber auch auf der Pazifikseite hat sich da eigentlich als kleines, geografisch sehr ungünstiges Land sehr, sehr gut positioniert. Und solche Themen fehlen Argentinien. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, Argentinien und Mercosur eine Chance zu geben, sich zu entwickeln und stärker an Europa zu binden.
Aber unterm Strich bleibt immer, die Wirtschaft und das politische System müssen stabil sein, damit man Vertrauen hat, dort zu investieren. Dann könnte man auch sagen, wir bauen dort eine Industrie auf, die mit den Rohstoffen gleich vor Ort etwas verarbeiten kann.
Genau, und man müsste auch schauen, was sind sozusagen die positiven Standortfaktoren in Argentinien. Und Argentinien im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern hat eine sehr gute Infrastruktur, hat eine sehr, sehr gute Ausbildung. Anderes Thema nochmal, öffentlicher Bildungssektor und so weiter, auch im Technologiebereich und so weiter. Und da könnte man anknüpfen. Also es ist eigentlich totaler Irrsinn, zu versuchen, Argentinien zu einem Billiglohnland jetzt zu machen. So, ne? Weil es gibt sogar auch Industrie gibt's im Land. Also die Frage ist halt, eine der anderen Maßnahmen, die Milei gesetzt hat, ist ganz wichtig sozusagen, Regulierung, was so Umweltstandards und so weiter angeht, also das Waldgesetz, das Gletschergesetz und so weiter zu kippen. Und das wird aber zunehmend bedeutender werden, gerade im Handel mit Europa, ne? Dass sozusagen bestimmte Standards, soziale Standards, ökologische Standards eingehalten werden. Also wenn wir über Lieferkettengesetze und so weiter sprechen. Und wenn man das jetzt alles kippt, dann schneidet man sich ja auch sozusagen die Verbindung dann nach Europa wieder ab, was natürlich sozusagen aus europäischer Sicht dann auch schade wäre. So.
Und wenn man diese tollen Standortfaktoren jetzt hernimmt, welche Chancen ergeben sich daraus für heimische Unternehmen?
Wir hatten die Ehre, mit unserem Herrn Bundesminister Kocher das größte und modernste Sägewerk, das aus Österreich kommt, das durch einen österreichischen Investor in Argentinien zu öffnen. Da geht es vor allem um nachhaltig angebaute Holz und Rohstoffe. Wir sehen es auch momentan im Bergbaubereich, tut sich viel. Das heißt, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern, würde eine Flut von Investitionen in Argentinien stattfinden, die einfach beeindruckend ist. Man darf nicht vergessen, der Standort auch Mercosur ist zwar nicht zu vergleichen von den Standards mit der Europäischen Union. Aber es ist immer nach wie vor eine Wirtschaftsgemeinschaft, wo es zwar immer noch Zölle zwischen den Ländern gibt, aber die Wirtschaft von Argentinien ist sehr, sehr stark angebunden mit Brasilien. Und Brasilien ist ein 200-Millionen-Markt und entwickelt sich sehr, sehr gut. Und das ist einfach spannend. Nicht? Also wenn man das jetzt aus österreichischer Sicht sieht, Argentinien ist ein 45-Millionen-Markt. Ich kann im Prinzip alles produzieren. Wir haben auch Investitionen zum Beispiel für die Firma Egger, die MDF-Platten in Argentinien herstellen und ist Marktführer dort. Ein anderes Produkt, was in Argentinien sehr, sehr erfolgreich verkaufen lässt, sind unsere Motorräder aus Österreich, die KTM. Also diese Beispiele sollen nur zeigen, es gibt große Marktchancen. Was ist das Problem? Warum kommen vor allem unsere kleinen und mittleren Unternehmen nicht nach Argentinien? Es ist ein ganz einfacher Faktor. Wenn die österreichische Industrie ist sehr, sehr orientiert an der europäischen Industrie. Dort gehen auch die meisten unserer Exporte hin. Und das einfach Europa zu exportieren, ist einfach einfach durch die Europäische Union. Ich habe keine Zollbestimmungen, ich kann die Waren sehr leicht versenden. Und deshalb ist es auch tendenziell anstrengend, in Märkte wie Brasilien oder Argentinien zu exportieren. Und das muss man wieder lernen. Denn wenn ich es einmal kann, die Beispiele, die ich kurz genannt habe, die Firmen sind sehr, sehr zufrieden. Es ist ein bisschen Arbeit, mit solchen Ländern ins Geschäft zu kommen, aber sie sind sehr zufrieden, vor allem die Rendite stimmt. Ich kann einfach in Lateinamerika bessere Renditen haben als in Europa und ich glaube, das macht das Land Argentinien und ganz Südamerika und vor allem auch Mercosur-Block sehr, sehr interessant.
Und mentalitätsmäßig müsste es ja eigentlich einfacher sein. Es ist eine sehr europäisch geprägte Kultur, allein von der Sprache, also Spanisch und Portugiesisch, europäische Sprachen. Und andererseits war auch Argentinien immer ein fast Sehnsuchtsland, kann man sagen, ein Auswanderungsland, von dem man aus Europa hingewandert ist. Das heißt, es gibt sehr viel europäischstämmige Menschen in Argentinien. Das heißt, mentalitätsmäßig müsste es eigentlich leicht sein. Oder irre ich mich da und es ist doch gar nicht so einfach, dort Fuß zu fassen?
Für einen Österreicher wahrscheinlich noch viel leichter. Man sagt also ironischerweise zu den Argentinien, es sind die spanisch sprechenden Italiener. Das heißt, sie werden zum Beispiel einen spanischen Nachnamen, den ich habe, wenn sie in Argentinien finden, aber ziemlich selten. Die meisten haben sehr, sehr viele italienische Nachnamen. Von dort her gibt es auch einen starken Connex. Jeder Österreicher liebt Italien, macht gerne Urlaub dort. Und von daher, glaube ich, kann ein österreichischer Geschäftsmann sehr, sehr leicht sich verbinden, verstehen mit Argentinien. Ich kenne auch keinen österreichischen Geschäftsmann, der nach Buenos Aires gekommen ist, der die Dienstreise nach Argentinien bereut hat. Dann ins Geschäft zu kommen, ist natürlich ein anderes Thema. Wir haben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gehört. Der Staat ist chronisch bankrott. Dollars ranzukommen, dass die argentinischen Firmen auch seine Rechnungen bezahlen, ist nicht so einfach. Es gibt auch für alles eine Lösung. Das habe ich auch in 7 Jahren gesehen. Es gibt manchmal Verzögerungen, aber es gibt für alles eine Lösung. Ich habe noch kein einziges Mal erlebt in meiner Zeit in Argentinien, dass die Rechnungen nicht bezahlt worden sind. Es hat immer wieder Schwierigkeiten gegeben, aber es ist immer brav bezahlt worden. Ich glaube, das ist spannend für jeden Unternehmer aus Österreich, sich dieses Land ein bisschen genauer anzuschauen. Denn noch einmal, der große Vorteil von Argentinien ist einfach die höheren Gewinnchancen, besseren Margen, die ich verdienen kann, im Vergleich zum Beispiel zum Europageschäft.
Und man muss dazu sagen, wenn es Probleme gibt, dann hilft unser Büro in Buenos Aires gerne weiter. Außenwirtschaftscenter Buenos Aires ist dann für alle da, die jetzt sagen, ich habe Lust bekommen, in Argentinien doch Geschäfte zu machen, trotz aller Schwierigkeiten.
Darf ich da noch eine kleine Anekdote dazu geben, was auch vielen nicht mehr ganz bekannt ist? Wir haben genau in diesem Jahr die 75-Jahr-Feier des Außenwirtschaftscenter Buenos Aires gemacht. Das heißt, wir sind seit 75 Jahren kontinuierlich in Buenos Aires. Es ist das erste Außenwirtschaftscenter in Übersee, das die Wirtschaftskammer nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnet hat. Das heißt, Buenos Aires gibt es vor New York, vor Mexiko, vor Tokio, vor Singapur. Und darauf sind wir ein bisschen stolz.
Und daran sieht man, wie eng die Beziehungen eigentlich zwischen Österreich und Argentinien sind, zwischen Wien und Buenos Aires und auch zwischen Europa und Argentinien eigentlich immer waren. Und wir haben schon davon gesprochen, es sind immer wieder viele Menschen aus unserem Breitengraden ausgewandert Richtung Argentinien. Das war ein Sehnsuchtsland, aber auch ein Fluchtort, also zwischen 1870 und im Zweiten Weltkrieg sind 6 bis 7 Millionen Europäer, Europäerinnen nach Argentinien teilweise natürlich geflüchtet, aber andere auch wirklich waren, was man heute Wirtschaftsflüchtlinge nennt, Menschen mit der Sehnsucht nach einem besseren Leben in Argentinien. Das hat dazu geführt, dass es auch sehr viele Menschen gibt in Argentinien, die eigentlich einen europäischen Pass haben noch immer. Die könnten ohne Probleme bei uns arbeiten. Ist das eine Möglichkeit, um Fachkräfte nach Österreich zu locken?
also findet ja tatsächlich statt. Ich weiß jetzt nicht, ob wie die spezifischen Zahlen für Österreich sind. Also viele haben genau italienische Pässe, spanische Pässe oder britische Pässe tatsächlich auch.
Gut, das nutzt uns jetzt nichts mehr.
Genau. Aber tatsächlich sieht man immer, also jetzt sozusagen in den letzten Jahren gibt es eine verstärkte Migration. Das ist jetzt nicht so stark wie zum Beispiel in Zentralamerika. Immer wenn Wirtschaftskrisen sind, dass Argentinier und Argentinierinnen gerade eben erst wieder im Kaffeeladen passiert, wo eine Argentinierin arbeitet, dass sie dann kommen, weil es tatsächlich schwierig ist. Wie weit das mit Fachkräften nach Österreich locken aussieht, genau das kann ich jetzt nicht im Detail sagen. Was ich sagen kann, ist, dass die Ausbildung sehr gut ist, tatsächlich die universitäre Ausbildung der Argentinier und Argentinierinnen. Genau, es gibt im Gegensatz zu vielen lateinamerikanischen Ländern ein öffentliches Bildungssystem. Also die Universität ist öffentlich. Man ist auch sehr stolz darauf. Ist gerade auch so ein Punkt, wo die Regierung, wo es interne Verwerfungen in der Regierung gibt, als Unterstützerin von Mauricio Macri, die das auch kritisch sehen, was da gerade passiert und was ja auch mit einer der Gründe ist, warum zum Beispiel im Technologiesektor sozusagen Argentinien gar nicht so schlecht dasteht.
Argentinien, es gibt ungefähr 400.000 Argentinier, die mittlerweile in Spanien sind. Darum auch Spanien profitiert momentan sehr, sehr stark von diesem Boom, weil sie haben keine Fachkräfteprobleme, vor allem im Tourismusbereich, dank der Sprache natürlich. Und da kommt ihnen natürlich der europäische Pass sehr, sehr zugute. Das heißt, dort kann ich sofort anfangen zu arbeiten, muss mich nicht im illegalen Bereich bewegen und das wird stark genutzt. Allein Österreich hat ungefähr 11.000 Argentinier, die einen österreichischen Pass haben. Kleine Anekdote nur am Rande. Für die österreichischen Passbesitzer ist, vor allem die männlichen österreichischen Passbesitzer in Argentinien, ist Österreich als Arbeitsort gar nicht mal so attraktiv. Weil sie müssen, wenn sie noch relativ jung sind, Zivildienst machen oder Militärdienst. Das müssen sie mit italienischem Pass nicht machen. Was wir schon erwähnt haben, wir dürfen nicht vergessen, Argentinien ist vor allem im IT-Bereich extrem stark. Sehr viele, viele internationale Firmen suchen sich die Ressourcen schon in Argentinien. Ein Beispiel, weil wir hier in so einem tollen Studio sind, CNN zum Beispiel, leistet sich, eigene Studio aufgebaut in Buenos Aires, wo die ganzen Newsbeiträge editiert werden und dann nach Atlanta geschickt werden und dann gebroadcastet werden. Das sind einfach Chancen. Sie sehen auch, ich musste sozusagen nicht nach in die USA migrieren physisch, um für die USA zu arbeiten.
Gut, an der Stelle möchte ich eigentlich aufhören, weil besser wird es jetzt heute für mich nicht mehr. Jetzt wurde gerade unser Studio und Lookout verglichen mit CNN. Da möchte ich eigentlich gar nicht mehr weiterreden. Ich nehme mit aus diesem Podcast, Argentinien bietet irrsinnig viele Chancen für die heimische Wirtschaft. Es ist ein reiches Land, es ist reich an Bodenschätzen, es hat ein wunderbares Bildungssystem, die Menschen sind dadurch hochqualifiziert. Kulturell stehen wir uns eigentlich sehr nahe, wenn da nicht der Tango wäre, auch der wirtschaftliche Tango. 3 Schritte vor, 2 Schritte zurück, ganz schnell, dann wieder sehr langsam und weich. Diese Widersprüche, diese bipolare Gesellschaft, diese bipolare Mentalität der Argentinier, die macht es uns ein bisschen schwer, in ihnen diesen verlässlichen Partner zu suchen, den man heutzutage in der Weltwirtschaft eben sucht. Aber das soll einen nicht abhalten, diese Chancen zu suchen. Und wie immer, das Außenwirtschaftscenter in Buenos Aires hilft Ihnen dabei, diese Chancen dann auch wirklich zu realisieren. Vielen Dank für diese Diskussion, war sehr spannend und lehrreich. Dankeschön.
Danke für das tolle Gespräch, danke.
Ja, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn bitte und schreiben Sie jetzt gleich einem Freund oder einer Freundin, dass er oder sie sich das unbedingt anhören soll. Lookout, Wirtschaftsgeschichten aus aller Welt, aus erster österreichischer Hand, aktuell, fundiert, inspirierend.